Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Reddit reingelegt. DINIP berichtet über einen Forschungsskandal an der Uni Zürich.
Warum sollte man Wissenschaft und Forschung vertrauen? Wissenschaftliche Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie offenlegt, wie Erkenntnisse gewonnen wurden. Sie macht Methoden und Daten zugänglich, die Ergebnisse werden veröffentlicht und von anderen Fachleuten kritisch geprüft. Das nennt sich Peer Review. Wissenschaftliche Forschung basiert also auf überprüfbaren Belegen, Transparenz und ethischen Standards. Das macht die Suche nach neuen Erkenntnissen vertrauenswürdig. In der Forschung gab und gibt es jedoch immer wieder problematische Projekte. Eines davon schafft es sogar mehrfach auf die Kinoleinwand, das Stanford Prison Experiment. 1971 wollten Wissenschaftler zeigen, welche Auswirkungen eine Gefängnissituation auf Menschen hat. Ziel war es, auf die katastrophalen Zustände in den Gefängnissen in den USA aufmerksam zu machen. Hierfür ließ man im Kellergeschoss der Stanford University männliche Studierende in den Rollen von Wärtern und Gefangenen agieren. Die Situation artete schnell aus. Das Experiment musste frühzeitig abgebrochen werden. Die Forscher sollen sogar selbst ins Geschehen eingegriffen haben. Sie haben die Gefängniswärter explizit angewiesen, möglichst hart durchzugreifen. Die in den Häftlingsrollen versetzten Teilnehmer erlitten erhebliche psychische Belastungen. Sie wurden nicht ausreichend über die Risiken und den Verlauf informiert und es gab keine ausreichenden Schutzmaßnahmen. Auch das Milgram-Experiment von 1961 ist ein bekanntes Negativbeispiel akademischer Forschung. Es untersuchte, wie weit Menschen bereit sind, einer Autorität zu gehorchen, selbst wenn dies bedeutet, anderen scheinbar großen Schaden zuzufügen. Auch hier war problematisch, dass die Teilnehmenden getäuscht wurden. Auch hier waren sie sich des tatsächlichen Risikos nicht bewusst und erlitten schwere psychische Belastungen. Solche Projekte schadeten nicht nur den Betroffenen, sondern beschädigten das Vertrauen in die Forschung ganz grundsätzlich. Warum sollte ich mich überhaupt als Probandin zur Verfügung stellen, wenn ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse, das Risiko nicht einschätzen kann und dabei vielleicht sogar zu Schaden komme? Um solche Vertrauensbrüche zu verhindern, wurden Ethikkommissionen eingeführt sowie strengere Richtlinien und Einwilligungspflichten etabliert. Nur, wie sieht es mit Ethik, Vertrauen und Richtlinien bei Forschung im digitalen Raum aus? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge, um ein ethisch verwerfliches und eventuell sogar rechtlich belangbares Forschungsprojekt, durchgeführt an der Universität Zürich. Doch beginnen wir von vorne. DINIP hat über seine LeserInnen von einem brisanten Fall erfahren. DINIP heißt ausbuchstabiert, das Netz ist politisch. Auf der Plattform DINIP schreiben JournalistInnen und InformatikerInnen über netzpolitische Themen. Da DINIP neu ein weiterer Medienpartner vom Hörkombinat ist, sind Adrian Fichter und Patrick Seemann heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit den beiden über das fragwürdige Experiment gesprochen, über ihre Detektivarbeit und darüber, wie man Täuschungsmanöver verhindern könnte.
Adrian Fichter, Patrick Seemann. Ihr habt eine Recherche gestartet, ihr habt, kann man sagen, etwas aufgedeckt. Es geht um die Uni Zürich, wo ein Forschungsteam für eine Arbeit getarnte AI eingeschleust hat in ein Forum von Reddit. Also AI, die nicht deklariert war als AI, sondern die sich sozusagen benommen hat wie natürliche Personen. Change My View heißt dieses Forum und da geht es explizit darum, dass Leute ihre Standpunkte posten können und andere versuchen dann, sie umzustimmen. Und das haben eben anscheinend auf Geheiß dieses Forschungsteams, hat das auch AI gemacht. Jetzt vielleicht zu Beginn, damit ich das vorstellen kann, welche Rollen hat denn die AI da angenommen in diesem Forum? Als wer hat sie sich ausgegeben?
Also die Zürcher Forschungsgruppe der Uni Zürich, die hat ja deklariert, dass sie zwischen November 2024 und eben März 2025 dieses Experiment durchgeführt hat. Die hat das dann transparent gemacht gegenüber diesem Subreddit, gegenüber diesem Forum Change My View. Und da haben sie dann eigentlich gesagt, sie hätten mehrere KI-Personas verwendet. Es seien insgesamt 13, aber ob das stimmt, ob es am Schluss mehr waren, wissen wir nicht. Es wurde auch vieles schon gelöscht. Und es waren eben auch über 1000 Kommentare oder 1600 Kommentare. Da kursieren ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Und von den Themen her haben diese KI-Persönlichkeiten ziemlich viel abgehandelt. Also sie haben sich zum Thema Wohnungskrise geäußert, zum Thema Diversitätsprogramme, Die haben auch irgendwie über Pitbulls gesprochen. Also da wurde alles Mögliche behandelt. Jeder hatte dazu eine Meinung und diese KI-Personas haben darauf reagiert. Sie haben dann mit der Zeit etwas zu ihrem Werdegang erzählt und zu ihrer Persönlichkeit, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dann hat sich eben herausgestellt, gab es da 4, 5 Typen, die eben eine krasse Biografie aufweisen. Also da wäre ein Traumatherapeut, ein KI-Bot gab sich als erfahrener Therapeut aus. Dann ein KI-Bot gab sich als Überlebender von sexueller Gewalt aus und schilderte da persönliche Erfahrungen, um emotionale Argumente in Diskussionen einzubringen. Dann hat sich ein KI-Bot als schwarze Person ausgegeben, die sich gegen die Bewegung Black Lives Matter wendet. Und da gab es noch einen KI-Bot, der war ein Befürworter von sehr harten Strafen, also argumentierte gegen die Rehabilitierung bestimmter Straftäter und einfach sprach sich für engere Strafen aus. Und diese KI-Bots, die haben dann auch mit der Zeit nicht nur einfach reagiert auf das Gesagte, sondern eben auch auf Personal Traits ihrer menschlichen User, also mit denen sie quasi diskutiert haben. Also eigentlich immer auch noch Bezug genommen haben auf das, was die Person auch offenbart hat. Dann hat eben die Forschungsgruppe gemerkt, hey, das funktioniert sehr gut, personalisierte Antworten eines KI-Bots. Wir merken, dass wir diese Person gewinnen für unsere Position, die wir vertreten.
Jetzt, du sagst, sie haben das aufgedeckt, das haben sie aber, also die Forschungsgruppe, das hat sie aber erst im Nachhinein gemacht. Also die ganze Zeit, wo diese Interaktionen stattfanden mit AI, die sich als Missbrauchsopfer und so weiter ausgegeben hat. Die ganze Zeit haben die User auf dem Forum nicht gewusst, mit wem sie es da zu tun haben.
Ja, also es war in dem Sinn verborgen. Ja, also es gibt auch klare Regeln in diesem Forum, das sagt, du darfst eben genau keine AI einsetzen, ohne das zu deklarieren. Und sie haben eigentlich erst im Nachhinein dann die Moderatoren, das sind die, die eigentlich das Forum managen und schauen, dass die Regeln eingehalten werden, informiert, dass sie das gemacht haben. Und das hat eigentlich dann diese ganze Sache ins Rollen gebracht. Also die Moderatoren haben dann die Teilnehmer informiert, was da passiert ist, haben auch mit der Uni Zürich ein erstes Mal Kontakt gehabt und das eigentlich dann offengelegt, was hier geschehen ist. Und eigentlich auch schon im ersten Post war schon relativ klar, dass die Moderatoren gesagt haben, hey, das ist eigentlich nicht sauber, was ihr da gemacht habt.
Und wenn wir jetzt schon da sind, wie haben denn dann die User reagiert, die mit diesen Bots mitgelebt haben?
Es gibt eine lange Diskussion, ich würde sagen, die ist vielleicht nicht durchs Band, vielleicht gibt es noch 2, 3 positive Stimmen, aber ich habe jetzt keine gesehen. Also die ist durchs Band negativ. Zig Argumente, wieso das was falsch ist, also von der Ethik, vom Belogenwerden, von der Manipulation. Eigentlich generell ist das Feedback negativ.
Und das war schon so eben, dass 100 Nutzer haben anscheinend sogenannte Delta-Auszeichnungen gegeben. Also quasi, wenn dieser User, in dem Fall ein Bot, mich überzeugt hat von diesem Standpunkt, dann vergebe ich diesem User ein Delta.
Das ist die höchste Auszeichnung sozusagen.
Genau.
Und ist es wahr, was ich gelesen habe, dass Reddit überlegt, dieses Team oder die Uni Zürich gerichtlich zu belangen deswegen?
Das steht jetzt im Raum. Reddit hat das gegenüber amerikanischen Tech-Medien eigentlich schon so verlautbart, dass sie sich Schritte überlegen. Wobei eine Bedingung da, glaube ich, jetzt erfüllt worden ist, nämlich, dass eben diese Forschungsergebnisse nicht publiziert werden oder nicht verwendet werden. Wegen der Methode, wegen der Kontroverse und eben, es ist eigentlich bis am Schluss, also es ist nicht etwas, was die Universität entscheidet oder die involvierten Institute, sondern die ForscherInnen selber dürfen das entscheiden. Also die Stellungnahme, die ich erhalten habe, heißt, auf eigene Initiative wird das nicht verwendet, weil wenn sie das natürlich publizieren, dann würden sie sich outen mit Namen.
Das hört sich alles einigermaßen abenteuerlich an. Und eben, es ist eigentlich nicht, es war ein nicht erlaubt, gemäß den Vorregeln. Zumindest ist denn das üblich, dass AkademikerInnen für Forschung sich solcher Mittel bedienen?
Das ist eben die große Frage, die wir nicht beantworten können, weil es ist ja nicht das erste Experiment, wo man eben schaut, wie überzeugend sind KI-Bots. Aber eigentlich findet das wirklich in einem Forschungssetting statt. Also man rekrutiert Probanden, man teilt sie ein in eine Experimentalgruppe und in eine Kontrollgruppe. Man sagt vielleicht nicht quasi, in welche Gruppe das man sich befindet und testet dann. Vielleicht wissen die Probanden, dass sie vielleicht mit einer KI interagieren, vielleicht auch nicht. Also normalerweise findet das wirklich unter Voraussetzungen statt, in denen alle einigermaßen über das Experiment informiert sind. Es ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass sich eine Gruppe hier geoutet hat, aber erst im Nachhinein. Das ist insofern eigentlich ein Novum, weil Reddit ist ja ein offenes Forum und mit Reddit-Foren wurde eigentlich schon sehr viel experimentiert. Ich glaube, das haben Sie dir, Patrick, ja auch gesagt. Oder dieses Change My View ist natürlich ein extrem spannendes Biotop für Soziologen, Politikwissenschaftler, SozialwissenschaftlerInnen, um da zu schauen, wie kann man die Meinungen und Ansichten ändern.
Am letzten Sonntag, als ich Kontakt hatte mit Moderatoren, habe ich auch gefragt, hey, kommt das häufig vor? Oder? Und da war die Aussage schon klar, in dieser Größenordnung haben wir das zum ersten Mal. Das heißt auch, dass es im Kleinen das sicher gibt, oder? Und es wird aber auch erkannt teilweise, dass die Accounts dann automatisch gesperrt werden, oder? Was natürlich alle nicht wissen, ist, gibt es andere Forschungsgruppen, die es erfolgreich machen und dann niemand merkt es. Und ich fand noch eine, das passt gerade dazu, jetzt ein Feedback noch spannend aus den Kommentaren, die wir hatten. Wie kann das eine gute Forschung sein, wenn ihr nicht mal wisst, ob die anderen Forenteilnehmer nicht auch Bots sind? Es ist überhaupt kein kontrollierbares Umfeld. Du weißt nicht, wer ist Mensch, wer ist nicht Mensch. Das macht in Summe die ganze Sache schon sehr, sehr abenteuerlich. Ne?
Aber ich meine, wenn jetzt andere Forschungsgruppen so das machen und dann publizieren, dann müsste es ja auch irgendwann rauskommen oder könnte man das in dem Papier so verschleiern, dass man dann nicht nachspüren kann, wann das und wo und in welchem Forum das genau stattgefunden hat.
Damit man von wissenschaftlichen Journals akzeptiert wird, muss man schon eine Art eben dieses Design schon mal vorab anmelden. Weil man kann dann eigentlich nicht im Nachhinein sagen, so, wir haben spannende Resultate mit KI-Bots und das Design wurde nicht schon vorher präsentiert. Also das habe ich jetzt auch im Zuge dieser Recherche gelernt. Und das haben sie ja auch gemacht, diese Forschungsgruppe. Da wurde eben, hat dann jemand aus Deutschland diesen Link gefunden und gesagt, ah, schaut mal, hier haben die Forschenden das deklariert, was sie vorhaben. Und da haben sie aber nicht genau, sie haben gesagt, die Teilnehmenden werden informiert, aber sie haben nicht gesagt, in welcher Form und ob sie dann eine Zustimmung geben müssen. Sie haben einfach dort diese System Prompts, also diese Prompts, die sie nachher den Sprachmodellen eingeben, um diese KI-Bots zu entwickeln. Dort haben sie dann angegeben, du bist eine überlebende Person von sexueller Gewalt, du bist das und das. Und dort haben sie natürlich auch geschummelt. Sie haben gesagt, alle Personen in diesem Forschungsexperiment sind einverstanden. Das ist natürlich klar eine Umgehung der Sicherheitsschranken von diesen Large Language Models, die eigentlich ethisch trainiert worden sind, also dass sie eben genau nicht für solche Experimente missbraucht werden können.
Es gibt noch einen zweiten Player, wenn wir die Forschung mal rasch weglassen. Wir haben natürlich zig kommerzielle Anbieter von Chatbots. Die müssen ja nicht veröffentlichen am Schluss, was sie gemacht haben. Die haben das Produkt, oder? Und auch für die ist natürlich hochinteressant, in einem Umfeld wie Reddit ihre Chatbots zu trainieren. Weil da hast du viele Daten und du hast Menschen, die mit dir interagieren wollen, die reden wollen mit dir.
Wie wir schon gehört haben, ist ja im Grunde so eine Universität und der Wissenschaftsbetrieb ja doch einigermaßen geregelt, jedenfalls theoretisch. Aber wenn jetzt ein privatwirtschaftliches Unternehmen so das macht, dann ist das ja nur seinen eigenen Grundsätzen oder sich selbst verantwortlich, nehme ich an. Geht ihr davon aus, dass sowas relativ häufig passiert oder ist das zu spekulativ?
Also ich denke, dass es passiert, das ist eine, auch eine einfache Aussage. Ja. Ich würde aber auch sagen, wenn ich jetzt so etwas entwickeln würde, dann wäre ich ja sehr daran interessiert, das trainieren zu können. Sei das Social Media, sei das Reddit, sicher mitnutzen, um hier zu trainieren. Oder?
Das KI-Unternehmen OpenAI, das hat ja auch schon Change My View, dieses Subreddit, genutzt, um eben die Überzeugungsfähigkeit seiner KI-Modelle zu testen. Die haben dann auch wirklich all die Daten runtergezogen und haben sie dann aber vorgelegt den Testern und gesagt, eben, ihr seid hier Teil eines Experiments. Und insofern, in diesem Fall haben sie eigentlich ethisch gehandelt. Aber ob das andere Unternehmen machen, wissen wir nicht.
Die Ethikkommission der Uni Zürich hat sich auch geäußert, also bevor das Ganze begonnen hat, zur Anlage dieser Studie und hat relativ klare Worte gefunden, dass sie das sehr, sehr, mindestens sehr, sehr grenzwertig findet. Hat aber sozusagen offenbar nicht so gehandelt, dass die Forschenden das nicht gemacht haben. Also hat entweder zu wenig Deutliches gesagt oder sie haben sich darüber hinweggesetzt. Wie ist denn das mit der Ethikkommission? Ist ja ein wichtiges, wenn man hört, was für Forschungen betrieben werden, eigentlich eine wichtige Institution innerhalb eines Unibetriebs. Hätte die nicht die Möglichkeit gehabt, das zu verhindern?
Denkt man, das ist eine wichtige Institution. Ach so. Also das haben wir jetzt eigentlich auch im Zuge dieser Recherchen gelernt. Diese Ethikkommission, die haben eigentlich nur beratenden Charakter, geben Empfehlungen ab. Es ist nicht mal verbindlich, diese zu konsultieren für gewisse Experimente. Ich habe auch von verschiedenen Forschenden vernommen, dass das eigentlich für viele auch gut ist, dass die nur Empfehlungen abgeben kann, weil die sonst eben als Verhinderin der Forschungsfreiheit gilt. Aber in diesem Fall haben sie eigentlich gute Empfehlungen abgegeben. Also sie haben gesagt, erstens mal der Ansatz muss noch geschärft werden, also wie man da genau dieses Experiment durchführt. Und da haben sie zweitens gesagt, eben Teilnehmer so weit wie möglich zu informieren. Für mich ist jetzt nicht klar, ob vorab oder im Nachhinein. Und dann das Dritte, das Wichtigste eigentlich, eben die Regeln der Plattform zu befolgen. die wurden natürlich jetzt ganz klar missachtet. Also die Moderatoren dieses Change My View Forums haben dann auch direkt Kontakt aufgenommen mit dieser Kommission und man hat ihnen gesagt eben, dass man das bedauert und sicher, dass da noch über die Bücher geht, aber sie haben eben offenbar auch gesagt, und das konnte ich noch nicht verifizieren, ja, es ist jetzt nicht gut gelaufen, aber der Schaden ist ja minim.
Also der Schaden im Vergleich zum Nutzen sei minim.
Und ja, wie stellen Sie den Schaden fest?
Ja, eben. da fängt es eben auch spannend zu werden, oder? Weil ich meine, wenn du in einer Diskussion bist, auch wenn du mit einem Bot diskutierst, das endet ja auch, wie du die Welt wahrnimmst am Ende vom Tag. Oder vielleicht subtil, aber trotzdem hat es einen gewissen Effekt. Und du weißt ja nicht, was mit diesen Leuten jetzt passiert oder mit dem Mindset dieser Leute jetzt passiert nach der Diskussion. Der Schaden kann durchaus vorhanden sein. Wenn sie dann so, da hat es einen Schwarzer gehabt, der schlecht über All Life Matters redet, das hat eine breite Wirkung. Oder? Wir wissen es einfach nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er groß ist, der Schaden.
Es liege ja kein Trauma vor. Also wirklich, ich finde das eine ziemlich krasse Aussage und ich finde, das sagt auch noch recht viel über das Bewusstsein und Verständnis der Ethikkommission aus. Hat mir auch sagen lassen, dass die eben teilweise bei Digitalexperimenten nicht so geupdatet sind über gewisse ethische Richtlinien, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist und in anderen Universitäten.
Also vielleicht, um einen kleinen Stab für Sie zu brechen, oder? In einem kontrollierten Setting, wo ich als Proband weiß, ich gehe jetzt in so eine Situation rein und gehe wieder raus, da kann ich ja auch abstrahieren, was ich erlebe. Oder? Und das, genau das konntest du hier ja nicht. Und darum ist wahrscheinlich auch der Schaden größer, aber das haben Sie vielleicht einfach nicht gesehen.
Wenn wir schon von den möglichen Schäden sprechen, es kommt ja auch bei euch vor, dass dieses Team von diesem Forum, Change My View, das auch deswegen so schlecht gefunden hat, weil sie doch auch schon vorher in Diskussionen festgestellt haben, dass Menschen, die einem widersprechen oder deren Meinung einem nicht passt, man gerne als Bots beschimpft. Und das denke ich mir, seit ich gehört habe von Deepfakes und von künstlicher Intelligenz und so, denke ich mir, das ist, wenn das nicht halbwegs klug gemacht wird, ist das extrem geeignet, Misstrauen in bis jetzt ungeahnte Höhen zu treiben, Paranoia vielleicht auch, wenn jemand, auch wenn es nicht stimmt, aber einfach immer das Gefühl hat, es kann jederzeit sein, dass ich mit einer Maschine zu tun habe und ich weiß es nicht mal. Ist das auch ein Schaden, den die Ethikkommission da in Betracht gezogen hat? Und ist eine Entwicklung, die ihr auch seht? Und wie müsste man da mit KI umgehen, um das zu verhindern?
Also ich glaube, deswegen ist die Kritik auch extrem groß, oder? Weil man ist sich das gewohnt von den Tech-Konzernen-Plattformen selbst. Also Facebook hat ja auch dieses Emotionsmanipulationsexperiment vor etwa 10 Jahren durchgeführt, wo sie dann gesagt haben, so, wir haben mal ein bisschen geschaut, wenn wir euch diese Bilder zeigen, wie ihr darauf reagiert, wenn wir euch Bilder von perfekten Menschen zeigen, wie ihr darauf reagiert. Und das hat ja dann auch für einen extremen Aufschrei gesorgt. Da waren jetzt keine KI dahinter, aber das ist eigentlich so diese Manipulation, oder? Das ist man sich gewohnt von Tech-Konzernen, dann eben auch von der St. Petersburger Trollagentur, oder? Die auch ganz jetzt mittlerweile, früher waren es Menschen, jetzt haben sie auch bestimmt KI-Bots im Einsatz, dass das von Russland diese Desinformationskampagnen kommen. Und wenn es jetzt eben noch ein akademisches Institut dahinter ist, die diese Theorie, dass Internet is dead, it's full of AI-Bots, oder? Das ist eigentlich das, was für Aufschrei sorgt. So, jetzt wird das auch noch von den Universitäten gefördert. Ich glaube schon, dass das auch der Grund ist, warum die Kritik massiv ist gegenüber diesem Experiment.
Also am Anfang ist dieser Fall bekannt geworden. Man hat überhaupt nicht gewusst, in welches Institut beteiligt ist, welche Leute beteiligt sind. Inzwischen weiß man, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Haben sich denn irgendwie geäußert? Also wenn sie gerade so vorgegangen sind, dass sie gesagt haben, alle sind einverstanden, die da mitmachen und das dann aber umgehen, eigentlich ihre eigenen Versprechen nicht einlösen, das deutet darauf hin, dass sie ganz genau gewusst haben, sie lassen sich da auf was ein, was mindestens sehr fragwürdig ist. Ist es, weil das deklarierte Ziel dieser Studie ja war, was könnte künstliche Intelligenz zur Entpolarisierung der Gesellschaft beitragen, was ja total super klingt, wenn man diesen Satz mal so hört. Gibt es Stellungnahmen von diesem Team, warum sie das trotzdem gemacht haben und warum sie auch Leute in Irre geführt haben, wie diese Studie dann tatsächlich abläuft?
Also sie haben sich ja schon den Dialog dann gestellt und einfach gesagt, ja, die unverfälschtesten Ergebnisse ist, wenn einfach niemand Bescheid weiß. Dann ist das Resultat authentisch. Ein Forschungssetting, das würde die Authentizität der Antworten minimieren. Und wenn die Leute wissen, dass sie vielleicht mit einem KI-Bot sprechen, dann lassen sie sich dann nicht von ihrer politischen Meinung überzeugen.
wenn jetzt Informationen, wer das überhaupt ist, welche Institute beteiligt sind, so relativ langsam erst aufgedeckt werden, weil das ja offensichtlich auch bewusst versucht wurde, mindestens für die breitere Öffentlichkeit zu verschleiern. Wie habt ihr es eigentlich herausgefunden, mindestens die Teile, die ihr herausgefunden habt, wer da dahinter steckt, welches Institut?
Ja, das war ein wahrhaftiger True Crime. Kann man wirklich sagen, die ganze Woche hindurch. Welche Informationen hatten wir? Wir hatten die Informationen nach außen. Erstens mal diese E-Mail-Adresse der Forschungsgruppe. Dann das Abstract Paper auf einem Google Drive-Ordner. Da haben sie, das ist ein 2-3-seitiges Dokument, wo sie sagen, was sie machen werden und oder was sie gemacht haben. Und dann sind da zahlreiche Referenzen darauf gelistet. Daraufhin hat quasi unsere Detektivarbeit begonnen. Also wir haben mal diese Referenzen angeschaut, weil es ist ja sehr oft so, dass die Forschenden sich selbst zitieren, auch von früheren Papers. Aber da sind wir ein bisschen auf einem Holzweg gelandet und sind dann weiter der Spur nachgegangen.
Also wegen der E-Mail-Adresse habt ihr gewusst, welche Fakultät es ist, heißt das?
Nein, es war eine Gmail-Adresse. Also sie hatten extra eine Gmail-Adresse gemacht für das Feedback ans Experiment. Die ist in dem Sinne anonym, oder? Mhm.
Genau, und das sind eigentlich zwei Dinge und wir wollen jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil sonst können andere dann das auch nachvollziehen und dann ist, weil wir möchten ja auch die Identität dieser Forschenden nicht preisgeben. Es ist einerseits die Interaktion mit diesem Dokument, die wir gesehen haben, und das zweite ist natürlich auch, wie die Institute, die in Betracht kommen, wie die agiert haben, beziehungsweise wie sie gehandelt haben. Und das Auffälligste, das man machen kann, ist natürlich Dinge zu löschen. Bei der Digital Society Initiative sind, wie gesagt, verschiedene Institute kommen in Betracht, eben das Institut für Kommunikationsmedienwissenschaft, Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft. Und dann haben wir eben Auffälligkeiten entdeckt bei der Politikwissenschaft. Plus, es haben wirklich, ich glaube, die ganze zürische Forschungswelt hat die ganze Woche nur gerätselt, wer da dahinter steckt. Haben wir dann auch Hinweise bekommen, dass das beim IPZ, beim Institut für Politikwissenschaft, da gibt es sicher Beteiligte, und aber auch innerhalb dieses Instituts wussten das die meisten auch nicht. Also es ist krass und auch gut, wie autonom Forschung abläuft, dass man nicht immer Bescheid weiß voneinander. Aber eben sehr viele konnten uns dann nicht bestätigen. Sie haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wir wissen genauso viel wie ihr.
Also eigentlich ist es ein gutes Beispiel, was eben Daten über dich sagen oder nicht über dich sagen. Oder? Und ich glaube, neben den Metadaten am Dokument, den offensichtlichen Sachen, das Löschen, das quasi eine Lücke hinterlässt, das ist erstaunlich aussagekräftig.
Genau, und da haben wir ja noch gesehen, dass auch noch jemand von der EPFL dabei auch noch beteiligt war, wahrscheinlich nicht in einer wichtigen Rolle. Diese Person hat dann schon reagiert auf unsere Anfrage und die anderen Personen, die haben nicht reagiert, aber die haben dann weitere Dinge gelöscht. Also die haben sich dann eigentlich noch verdächtiger gemacht. Und wir haben dann gehört, dass es dann eine Stellungnahme geben wird von der Universität Zürich, die Transparenz schaffen will, aber das ist bis heute jetzt noch nicht der Fall. Sie haben ja in Aussicht gestellt, dass sie das Ganze jetzt mal überdenken, dass sie eine verbindlichere Praxis der ethischen Institute erwägen. Wir haben eben auch vernommen, dass sie auch eine transparente Kommunikation machen möchten. Vielleicht sitzen sie es auch einfach aus. Aber ich glaube schon, dass die Dringlichkeit bezüglich eben Experimente im digitalen Raum, gerade jetzt in einem sehr sensiblen Bereich wie bei diesem, wo es eben um politische Orientierung geht, dass man hier eigentlich reagieren muss, das haben sie eigentlich schon so kommuniziert. Aber viel mehr weiß man jetzt eigentlich noch nicht.
Es ist ja so, dass es ja durchaus Regeln gegeben hat, eben diese Vorenregeln, die aber sicher bewusst verletzt wurden. Das heißt, die reichen schon mal nicht. Was müsste man denn machen auf Uni-Ebene oder auf politischer Ebene, um so einen Einsatz von künstlicher Intelligenz, die von den mit der kommunizierenden Menschen nicht als solche erkannt wird, um solche Einsätze zu verhindern? Jedenfalls mal im akademischen Rahmen, aber es nützt einem ja nichts, wenn es auf privatwirtschaftlicher Ebene passiert, dann hat es ja genau die gleichen schlechten Folgen wahrscheinlich.
Es tönt jetzt relativ einfach, jetzt einfach nach Regulierung zu rufen, oder? Die Schwierigkeit jetzt aus Sicht der Plattform ist, ob jetzt du auf die Plattform zugreifst oder eine KI, sieht im ersten Moment gleich aus. Wenn die Leute sich nicht, also die Nutzer auch von KI, sich nicht irgendwie bereit sind, an Regeln zu halten, dann wird es sehr, sehr schwierig, das wirklich zu erzwingen. Du kannst vielleicht Heuristiken einsetzen, um zu erkennen, dass Bots irgendwie Tag und Nacht posten, weil sie nie schlafen und solche Dinge. Das hilft vielleicht ein Stückchen weit, oder? Aber ohne ein gewisses Grundverständnis, dass man das einfach nicht macht, kannst du es wahrscheinlich nicht wirklich sauber vermeiden. Außer du führst dann wirklich Identifikationspflichten ein und das hat dann vielleicht andere Nachteile.
Aber ich meine, also wenn ich bin ja nicht so der Social-Media-Nutzer, aber ich bin ein rechter YouTube-Nutzer und auf YouTube gibt es natürlich auch x Videos, wo die Bilder von KIs gesammelt werden, wo wahrscheinlich auch der Text von KIs geschrieben wird, vielleicht auch dann noch eingesprochen wird. Und zum Teil ist es offensichtlich. Gibt es denn für sozusagen Profis, die jetzt in so einem Bereich von Diskussionsforen arbeiten, gibt es allein aufgrund der Äußerungen keine Möglichkeit, KIs von menschlichen Usern zu unterscheiden?
Ich denke, es wird immer schwieriger. Ich glaube, auch YouTube-Videos kannst du dessen relativ gut machen, dass du es nicht merkst.
Ja, ich glaube auch nicht, dass ich alle bemerkt habe.
Ja. Klar, also
selbst verpflichten, Wasserzeichen setzen, deklarieren von Anfang an. Der AI Act der EU verlangt das ja, Transparenzgebot für KI-generierte Inhalte. Die Frage ist, hält man sich dann dran? Die kriminellen Akteure werden sich nicht dran halten. Die anderen Akteure, ob das jetzt politische Akteure sind oder privatwirtschaftliche, die sollten eigentlich sich daran halten. Also im EU-Raum zumindest ist es verbindlich. Also wenn man dann auf die Schliche kommt, dann kann das auch Folgen haben, also rechtliche Folgen haben. In der Schweiz ist man ja noch am Diskutieren. Oder man muss in Zukunft beweisen, dass man ein Mensch ist.
Ja eben, aber dann bist du dann im Bereich, dass du nur noch ins Internet, oder ins Internet darfst, wenn du deinen Ausweis vorlegst. Und das hat dann Nachteile bezüglich anonymen Agieren. Ja. Und da können wir auch wieder abendfüllend drüber reden, dass das vielleicht gut ist, wenn man anonym im Netz sein kann.
Aber eben, wenn du so ein Capture ansprichst, ich habe mich gerade letztens gefragt, wieso zum Teufel ich mache einen Haken bei ich bin kein Roboter und dann erkennt irgendwas tatsächlich, dass ich kein Roboter bin. Kann das wirklich wahr sein? Kann ein Roboter keine Häkchen setzen oder was?
Das habe ich gestern auch gefragt, weil ich gestern genauso durch eine Schwelle durch musste. Also kennst du die, wo du auf dem Bildchen die Busse und die Leitern und was Gott was finden musst, die sind klar, oder? Und es gibt die anderen, wo du nur ein Häkchen setzt. Ich weiß technisch nicht, wie die funktionieren. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das kurz das Surfverhalten auswerten, das du ja siehst im Browser und aufgrund von dem versuchen zu erkennen, bist du wirklich ein Mensch oder bist du kein Mensch. Aber technisch im Detail weiß ich nicht, wie es funktioniert.
Aber also es gibt ja so Schranken und die könnte man jetzt auch zum Beispiel in Reddit-Foren einsetzen, wenn sich jemand anmeldet.
Ja, aber also die Captchas, die man kennt, die mit den Bussen und den Leitern, die kann auch eine AI unterdessen lösen. Das ist also keine Herausforderung mehr. Nimm die größte Zahl von 1, 3 und 8 und solche Dinge. Das kann eine AI auch, das ist nicht schwieriger, ne? Also ich glaube, die Captchas müssten dann sehr, sehr gut sein und dann hast du wieder das Problem, dass die Menschen sie nicht lösen können.
Und das ist dann eben der Beweis, dass es ein Mensch ist.
Ja genau, also der, der nicht reinkommt, wäre der Mensch gewesen. Das ist wahrscheinlich auch nicht die Idee.
Das Reddit-Experiment hat hohe Wellen geschlagen. Weltweit wurde darüber berichtet. Von Medien in den USA über Großbritannien und die Schweiz bis zu internationalen Tech- und Wissenschaftsportalen. «The worst Internet Research Ethics Violation I have ever seen», titelte die US-amerikanische Zeitschrift The Atlantic. In der wissenschaftlichen Zeitschrift New Scientist wurde ein Experte für Open Access Veröffentlichungen mit den Worten zitiert: «Ich finde es ironisch, dass Sie, die ForscherInnen, das LLM, also das Large Language Model, belügen mussten, um zu behaupten, die Teilnehmenden hätten ihre Zustimmung gegeben. Haben Chatbots eine bessere Ethik als Universitäten?» Klar ist, die Vertrauenswürdigkeit der Wissenschaft ist wieder einmal angeschlagen. Unklar ist jedoch, was nun passieren wird. Werden sich die ForscherInnen öffentlich melden und sich entschuldigen? Einige Institute wären dankbar, wenn sie nicht länger mitverdächtigt würden. Wird die Schweiz konkrete Richtlinien für die Interaktion zwischen Forschungseinrichtungen und digitalen Plattformen entwickeln? Der Digital Service Act der EU verlangt beispielsweise Zugang für unabhängige Forschung. Selbstverständlich unter Einhaltung von verbindlichen ethischen Regeln. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Plattformen hauptsächlich von Big-Tech-Konzernen gegatekeept werden. Kommt nun ein Prozess in Gang, der Ethikkommissionen an Universitäten auf die Höhe der Zeit hieft, damit auch digitale Forschung in ihren Verantwortungsbereich integriert wird? Wird die Schweiz Transparenzvorschriften für den Einsatz von generativer KI für Gesellschaft und Wissenschaft einführen, analog zum AI Act der EU? Das wären jedenfalls zusammengefasst die Handlungsvorschläge von DINIP. Die laufende Kontroverse bietet immerhin die Chance, nicht nur Debatten zu führen, sondern vor allem konkrete Schritte einzuleiten. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.